Angriff aus Brüssel. Überwachung, NGO-Milliarden und Globalistenideologie. Chancenassistenzen gesucht. Thüringen benötigt Extrapädagogen für Einwanderer. Und EU-Abgeordneter Haider. Ich habe Strafanzeige gegen die EU-Kommission gestellt. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die Europäische Union steht unter Druck. Das jüngste Friedensabkommen im Nahen Osten hat erneut gezeigt, dass sie außenpolitisch kaum noch Gewicht hat. Im Inneren aber wächst in immer mehr Mitgliedstaaten der Widerstand gegen die von der Kommission diktierte globalistische Agenda. Eine Entwicklung, deren Gefahr sich Ursula von der Leyen durchaus bewusst ist. Und genau deshalb sollen Repression, Überwachung und Zensur in den kommenden Monaten massiv verschärft werden. Eines der Mittel dafür ist die sogenannte Chat-Kontrolle, die von Ursula von der Leyen bereits während ihrer letzten Amtsperiode ins Rollen gebracht wurde. Damit sollen Nachrichten in privaten Messenger-Diensten wie WhatsApp, Telegram und Signal automatisiert durchleuchtet und bei Verdacht den Behörden gemeldet werden. Ursprünglich hätten die EU-Mitgliedstaaten am gestrigen Dienstag einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschließen sollen. Zur Erlangung der dafür notwendigen Mehrheit wäre die Zustimmung Deutschlands notwendig gewesen. Doch der Widerstand von Datenschützern, Bürgerrechtlern und patriotischer Opposition in der Bundesrepublik war groß, weshalb das Vorhaben vorerst scheiterte. Warum die Gefahr jedoch keineswegs gebannt ist, erläutert AfD-Europaabgeordnete Mary Kahn-Holoch gegenüber auf 1.
Also nein, die Gefahr ist damit nicht gebannt. Sie ist letztendlich damit nur vertagt. Also die Abstimmung wurde verschoben, weil vor allem Deutschland sich zumindest vorab geweigert hat, dem Entwurf zuzustimmen. Das ist in erster Linie ein wichtiger Erfolg, aber kein endgültiger Sieg. Und die EU-Kommission und andere Mitgliedstaaten, also vor allem Frankreich und Dänemark, haben angekündigt, den Vorschlag in einer leicht veränderten Form erneut einzubringen. Und das Muster kennen wir auch aus Deutschland. Wenn der Widerstand groß wird, wird halt eben umformuliert. Aber im Kern bleibt es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich bei der Massenüberwachung. Es wird nur anders formuliert. Deswegen müssen wir vor allem hier auf europäischer Ebene wachsam bleiben. Die Chat-Kontrolle ist sozusagen nicht vom Tisch. Sie wird nur unter einem neuen Namen und unter einem neuen Kompromiss wiederkommen.
Der Messenger-Dienst Signal hatte im Vorfeld angekündigt, sich im Falle der Einführung der Chat-Kontrolle aus Europa zurückzuziehen. Auch Telegram und WhatsApp äußerten sich zu den Plänen kritisch und kündigten eine umfassende Prüfung an. Laut Mary Kahn-Holoch handle es sich dabei um keinen unerwünschten Nebeneffekt, sondern um eine bewusste Verdrängungstaktik. Denn Messenger-Dienste wie Telegram seien der EU-Kommission spätestens seit der Corona-Pandemie ein Dorn im Auge.
Man darf natürlich nie vergessen, auch zu der Zeit, als letztendlich auch dieser Entwurf eingebracht wurde, das war 2022. Das war auch die Zeit der Corona-Maßnahmenzeit, wo schon damals natürlich auch die EU-Eliten gesehen haben, dass gerade solche Messenger-Dienste für die politische Opposition, für Demonstrationsbewegungen wie zum Beispiel die Querdenker und andere alternativen Medien unglaublich wertvoll sind. Und ich persönlich glaube, das ist auch eine Art Verdrängungstaktik, weil man natürlich auch sieht, nicht nur von Signal, sondern auch von Telegram und selbst Meta hat sich geäußert, das alles juristisch prüfen zu lassen und in Erwägung zu ziehen, dann sich aus dem europäischen Raum zurückzuziehen, weil man den Nutzern letztendlich das höchste Gut des Datenschutzes nicht mehr gewährleisten kann.
Und während die Überwachung der Bevölkerung ausgeweitet wird, treibt Brüssel unbeirrt seine globalistische Agenda voran. Mit einer neuen Gleichheitsstrategie will die Kommission die sogenannte Selbstidentifikation des Geschlechts ohne Altersgrenzen, ein weitreichendes Verbot sogenannter Konversionstherapien und eine Ausweitung des EU-Strafrechts auf Hassdelikte nach Geschlechtsidentität durchsetzen. Künftig sollen also bereits Kinder ihr Geschlecht ohne medizinische Begutachtung oder elterliche Zustimmung ändern dürfen, während zugleich jede Form von Beratung, die diese Entscheidung hinterfragt, unter Strafe gestellt werden könnte. Kritik daran kommt nicht nur von konservativer Seite. Das Athena-Forum, ein Zusammenschluss europäischer Frauen- und Lesbenorganisationen, kritisiert etwa, dass damit biologische Realitäten ausgeblendet und Frauenrechte geschwächt werden würden. Wörtlich warnt man: Das umstrittene und unwissenschaftliche Konzept der Gender-Identität soll damit ohne demokratische Debatte in den politischen Apparat der EU integriert werden. Auch die FPÖ übt an den Plänen Kritik. Familiensprecherin Ricarda Berger sagt wörtlich: Hier fallen endgültig die Masken der EU-Kommission. Wer Kinder ideologischen Experimenten ausliefert, handelt verantwortungslos und gefährlich. Nicht nur bei gesellschaftspolitischen Themen, auch in der Migrationsfrage strebt Brüssel nach immer mehr Vereinheitlichung. Beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg wurden gestern Details des Solidaritätsmechanismus im Rahmen des Asyl- und Migrationspaktes diskutiert. Künftig sollen die Lasten zwischen den Mitgliedstaaten nach einem festen Schlüssel verteilt werden. Wer keine Migranten aufnehmen will, muss als Ausgleich Geld zahlen oder andere Unterstützungsleistungen erbringen. Kritiker sprechen deshalb von einer de facto Zwangsverteilung, die Staaten zur Aufnahme von illegalen Migranten verpflichten würde. Grundlage ist ein Verteilungsschlüssel, der die Pflichten der Staaten je zur Hälfte nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftsleistung bemisst. Länder wie Deutschland und Österreich droht damit eine besonders hohe Belastung. EU-Abgeordnete Petra Steger warnt gegenüber auf eins: Länder mit hoher Wirtschaftsleistung werden faktisch zu Zahlmeistern der Migration anderer Mitgliedstaaten, während der Druck an den EU-Außengrenzen kaum reduziert wird. Doch wie gelingt es der Europäischen Kommission, ihre politischen Projekte, ob bei Klima, Gender oder Migration, so konsequent durchzusetzen? Eine mögliche Antwort darauf lieferte gestern Abend eine Veranstaltung der EU-Fraktion Patrioten für Europa in Wien. Internationale Gäste aus Deutschland, Ungarn und Polen diskutierten gemeinsam mit Vertretern der FPÖ über den politischen Einfluss von NGOs, die in vielen EU-Staaten als verlängerter Arm der Kommission agieren. Besonders brisant: Zwischen 2019 und 2024 sollen mehr als 7 Milliarden Euro an Steuergeldern aus Brüssel in diesen NGO-Komplex geflossen sein. Vor diesem Hintergrund warnte FPÖ-Chef Herbert Kickl in seiner Öffnungsrede vor einer ernsten Gefahr für die europäische Demokratie.
Wir haben Milliarden für was ganz anderes. Wir haben Milliarden für ein Besachweiterungsinstrument gegenüber der eigenen Bevölkerung. Wir haben Milliarden für ein Umerziehungsprogramm, ja, wo man den Menschen etwas eintrichtern will, was sie gar nicht haben wollen. Wir haben Milliarden für einen Feldzug gegen das, was wir als Normalität in Wahrheit bezeichnen. Und wir haben Milliarden für die Ausrollung eines Systems des betreuten Denkens. Das ist ein Angriff auf die Demokratie, der hier stattfindet. Das ist ein milliardenschwerer Angriff auf die Demokratie.
Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Oehmer war bei der Veranstaltung vor Ort und konnte im Vorfeld zahlreiche exklusive Gespräche führen. Der FPÖ-EU-Abgeordnete Roman Haider etwa ist federführend an der Aufklärung des NGO-Komplexes in Brüssel beteiligt. Er erläutert, wie die Zusammenarbeit zwischen EU-Kommission und NGOs genau funktioniert.
Und zwar wissen wir durch einige gezielte Leaks und auch einige gute Recherchearbeit, die einerseits wir selbst, aber auch andererseits belgische Journalisten geleistet haben, dass es schriftliche Absprachen zum Beispiel des ehemaligen Klimakommissars Frans Timmermans mit Klimaorganisationen, bekannten Klimaorganisationen, Client Earth und dergleichen, gegeben hat, wo sogar schriftlich festgehalten worden ist, was die dafür machen müssen, damit sie von der Kommission Geld bekommen. Zum Beispiel deutsche Kohlekraftwerke mit Klagen überziehen, damit gerade genau dieses Geschäftsmodell immer unsicherer wird und man damit die völlig irre Klimaagenda vorantreibt. Das ist nur ein von vielen Beispielen.
Diese zweifelhafte Methode hat inzwischen auch juristische Konsequenzen. Gemeinsam mit dem Europäischen Steuerzahlerbund hat Roman Haider im Juli Strafanzeigen gegen die damalige EU-Kommission eingebracht. Wie der Stand der Ermittlungen ist und welche Konsequenzen das haben könnte, erfahren Sie im heutigen Interview des Tages am Ende der Sendung. Auf eins widersetzt sich der geförderten Einheitsmeinung aus Brüssel und wird selbstverständlich nicht durch Systempolitiker mit Steuergeld versorgt. Wir sind stolz darauf, dass unsere Berichterstattung ausschließlich durch unsere Zuschauer getragen wird. Daher sind wir auch nur Ihnen allein verpflichtet. Alle Möglichkeiten zur Unterstützung finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Der deutsche Pharmamarkt wird weiter vereinheitlicht, ausgerechnet unter der Führung des mRNA-Pioniers BioNTech. Dieser wird in Zukunft auch seinen bisherigen Rivalen CureVac aus Thüringen übernehmen. Wie das Bundeskartellamt am Dienstag erklärte, wurde der Kauf auch aus wettbewerbsrechtlicher Hinsicht genehmigt. Der Vertrag soll bis zum Jahresende durch einen Aktientausch vollzogen werden. Der Leiter des Kartellamts, Andreas Mund, erklärte dazu, Zitat, die Forschungspipelines von BioNTech und CureVac weisen keine erheblichen Überschneidungen auf. Beide Unternehmen wurden allerdings mit ihrer Forschung zu mRNA-Injektionen bekannt, während BioNTech mit dem vermeintlichen Impfstoff Comirnaty Milliardengewinne erzielte, konnte CureVac keinen derartigen Erfolg erzielen. Bereits im Juni hatte BioNTech außerdem eine Kooperation mit dem US-Pharma-Riesen Bristol Myers Squibb angekündigt. Das Ziel: die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von sogenannten Arzneimitteln gegen Krebs. Die Folgen der Massenmigration machen sich längst auch in Thüringen bemerkbar. Deutlich wurde das zuletzt durch eine Serie von Stellenausschreibungen der Thüringer Landesregierung. Gesucht werden sogenannte Chancenassistenzen, selbstverständlich genderneutral formuliert. Dabei soll es sich offiziell um Assistenzkräfte handeln, die Schüler in schwierigen Lebenssituationen unterstützen sollen. Eine genaue Lektüre der Stellenbeschreibung macht aber schnell klar, dass es sich vor allem um eine Integrationsmaßnahme für Einwanderer handelt. So zählen zu den Aufgaben etwa die Vermittlung zwischen den Kulturen und die Überwindung von Sprachbarrieren. Ausdrücklich wird auch die Unterstützung von Schülern im Fach Deutsch als Zweitsprache genannt. Denny Jankowski, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, kommentierte die Ausschreibungen mit den Worten: CDU und Co. betreiben Placebo-Politik und verstecken sich hinter Euphemismen. Die sogenannten Chancenassistenzen dienen vor allem dazu, nicht deutsche Kinder trotz Integrationsdefiziten durch die Schulen zu schleusen. Insgesamt werden 19 derartige Posten gesucht. Die Waffenruhe im Gazastreifen scheint vorerst zu halten und zum ersten Mal seit 2 Jahren kehrt in dem vollends zerstörten Gebiet so etwas wie Ruhe ein. Hier sehen Sie aktuelle Aufnahmen aus der Region. Dennoch plädieren mehrere Unionspolitiker bereits dafür, die Waffenlieferungen an Israel schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Am Dienstag sprach sich der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion Steffen Bilger gegenüber der deutschen Presseagentur für eine schnelle Rückkehr zur bisherigen Exportpraxis aus. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich nach der Einigung zwischen Israel und der Hamas offen für neue Rüstungsexporte an Tel Aviv gezeigt. Etwas skeptischer zeigt sich die SPD, doch auch hier sind bereits ähnliche Töne zu vernehmen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil etwa erklärte in der ARD, Zitat, wir werden die Lage neu bewerten. Wien kürzt bei der Mindestsicherung. Ab 2026 erhalten Subsidiärschutzberechtigte keine volle Mindestsicherung mehr, sondern nur noch Grundversorgung. Damit will die Stadt rund 200 Millionen Euro sparen. Sozialstadtrat Peter Hacker verweist auf bevorstehende EU-Reformen im Rahmen des Migrationspakts. Kritik kommt von der Diakonie, die Armut und Delogierungen befürchtet. FPÖ-Chef Dominik Knepp spricht von einem überfälligen, aber zu spät kommenden Schritt und fordert, die Mindestsicherung ausschließlich an österreichische Staatsbürger zu binden. Auch die Wiener ÖVP begrüßt die Kürzung. Die Grünen warnen vor sozialer Spaltung. Wien bleibt damit ein Brennpunkt im Streit um Migration und Sozialpolitik. Die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht spitzt sich weiter zu. Verteidigungsminister Boris Pistorius will ein Modell mit freiwilliger Meldung und möglichem Losverfahren einführen, stößt jedoch auf Widerstand, teils aus seiner eigenen Partei, teils von Koalitionspartnern. Eine geplante Pressekonferenz zum Gesetzentwurf wurde heute kurzfristig abgesagt. Die CDU-CSU-geführte Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz drängt auf eine verpflichtende Lösung noch in diesem Jahr. Innerhalb der SPD, die als Juniorpartner Pistorius stellt, wächst jedoch die Kritik. Auch verfassungsrechtliche und organisatorische Fragen bleiben offen. Laut Forsa-Umfrage befürworten 54% der Bevölkerung eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Vor allem ältere Menschen und Unionswähler. Jüngere zeigen sich deutlich skeptischer. Ob das Gesetz noch im Oktober in den Bundestag eingebracht wird, ist unklar. Der Koalitionsstreit über das Wie der Wehrpflicht könnte die Umsetzung also noch verzögern. Das Bundesverwaltungsgericht hat erstmals Rahmenbedingungen für eine Verweigerung des Rundfunkbeitrages festgesetzt. Mit Urteil vom Mittwochnachmittag stellten die Leipziger Richter fest, dass bei einer groben Auftragsverfehlung eine rechtmäßige Verweigerung des Beitrages grundsätzlich in Frage kommen könnte. Geklagt hatte eine Frau, die die Zahlung des Beitrages mit der Begründung ablehnte, dass ARD und ZDF entgegen ihrer Verpflichtung kein ausgewogenes Programm mehr anbieten würden. Zwar stellte das Gericht fest, dass, Zitat, eine wechselseitige Verknüpfung zwischen Beitragspflicht und Erfüllung des Funktionsauftrags nicht existiere. Bei so wörtlich evidenten und regelmäßigen Defiziten könne der Rundfunkbeitrag aber verfassungswidrig werden. Ob solche Defizite zurzeit vorliegen, entschied das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich nicht. Die Klage wurde in die Vorinstanz zurückverwiesen, die in dieser Frage zur Sache entscheiden muss. Wir kommen nun zum Interview des Tages, das auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer gestern mit dem EU-Abgeordneten Roman Haider geführt hat.
Roman Haider ist EU-Abgeordneter der FPÖ und treibt seit Monaten die Aufklärung des NGO-Skandals, des NGO-Komplexes in Brüssel voran. Er hat unter anderem Strafanzeige wegen Untreue gegen die EU-Kommission eingebracht, weil Milliarden an NGOs ohne ausreichende Kontrolle geflossen sein sollen. Und als Mitglied des Haushaltskontrollausschusses kennt er die Strukturen genau. Ich spreche da jetzt mit ihm über die europäische Dimension des NGO-Komplexes und auch die politischen Widerstände dagegen. Herr Haider, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Herr Haider, ich habe schon erwähnt, Sie haben in Brüssel Strafanzeige gegen die EU-Kommission erstattet. Welche konkreten Fälle stehen da denn im Raum oder was war dann auch der konkrete Anlass dafür?
Um genau zu sein, die letzte EU-Kommission, also vom 19 bis 24, die im Amt war, weil nur aus diesem Zeitraum haben wir überhaupt Zahlen vorliegen. Ja.
Kommissionspräsidentin
alles, genau, ist alles, was, genau, die Kommissionspräsidentin ist ident. Also der rechtliche Grund für die Strafanzeige ist genau richtig, wie Sie gesagt haben, ist der Verdacht auf Untreue. Und zwar wissen wir durch einige gezielte Leaks und auch einige gute Recherchearbeit, die einerseits wir selbst, aber auch andererseits belgische Journalisten geleistet haben, dass es schriftliche Absprachen zum Beispiel des ehemaligen Klimakommissars Franz Timmermans mit Klimaorganisationen, bekannten Klimaorganisationen, Client Earth und dergleichen, gegeben hat, wo sogar schriftlich festgehalten worden ist, was die dafür machen müssen, damit sie von der Kommission Geld bekommen. Zum Beispiel deutsche Kohlekraftwerke mit Klagen überziehen, damit gerade genau dieses Geschäftsmodell immer unsicherer wird und man damit die völlig irre Klimaagenda vorantreibt. Das ist nur ein von vielen Beispielen. Und weil ich in Österreich durch meine Zusammenarbeit mit der Kronenzeitung bei diesem Thema, denen ich immer wieder aktuelle Informationen eben auch aus dem Kontrollausschuss, in dem ich bin, weitergegeben habe, ist der deutsche und der Europäische Steuerzahlerbund auf mich aufmerksam geworden. Die sind dann an mich herangetreten, haben ihm gesagt, sie möchten in Deutschland und bei der Europäischen Staatsanwaltschaft in Luxemburg eine derartige Anzeige einbringen, ob ich mir vorstellen könnte, das für Österreich zu machen. Ja, wir haben uns dann zusammengesetzt, haben das ausgearbeitet und haben ihm dann in Zusammenarbeit mit den großen Medien in Deutschland, mit der Bild-Zeitung, in Österreich mit der Kronenzeitung, haben wir das dann medial begleitet. Und ich habe in Wien bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gemeinsam mit meinem Kollegen aus dem österreichischen Nationalrat, dem Rechtsanwalt Michael Schilchecker aus Linz, damit das auch rechtlich hält, ne, eine Anzeige eingebracht. Der Michael Jäger vom Europäischen Steuerzahlerbund in München. Und beide haben wir dann auch noch unsere Anzeigen eingebracht in Luxemburg bei EPPO, also dem European Public Prosecutor's Office, also beim Europäischen Staatsanwalt.
Gibt es jetzt schon irgendwelche Entwicklungen, laufende Ermittlungen? Haben Sie irgendwas erfahren?
Ich gehe davon aus, dass Ermittlungen laufen. Ich habe eine Rückmeldung vom Europäischen Staatsanwalt bekommen, dass meine Anzeige eingelangt ist und sie sich damit beschäftigen. Aber wie gesagt, die Anzeige war kurz vor der Sommerpause, dann war die Sommerpause, jetzt im Herbst fängt das langsam an. Ich glaube nicht, dass es jetzt einmal so schnell gehen wird, aber es ist zumindest einmal sichergestellt, dass sich auch die Justiz um dieses Thema kümmert. Weil einerseits wir im Parlament, wir haben ja eine Arbeitsgruppe innerhalb des Kontrollausschusses einrichten können mit einer rechten Mehrheit, weil die Linken waren ja strikt dagegen, im EU-Parlament sowas überhaupt zu machen. Und diese Arbeitsgruppe, die nimmt jetzt im Herbst auch erst ihre Arbeit auf.
Kann man jetzt schon sagen, gibt es da politische Reaktionen darauf, auf diese Aufklärungs- und Transparenzoffensive? Ja. Sie nicken sehr energisch. Wie schauen die aus? Na,
grüne Politiker wie die Frau Schilling zum Beispiel, ne, die haben da sogar Pressekonferenzen gegeben, wie schlimm sie das finden, dass man da jetzt quasi diesen NGOs, dass man denen da jetzt zu nahe tritt und dass man die NGOs da jetzt vor den Vorhang zerrt. Also die wollen da lieber den Mantel des Verdeckens, den Mantel des Schweigens drüber breiten und denen noch weitere Steuerzahlermillionen nachjagen. Die Linken wollen das überhaupt nicht. Ist aber auch ganz klar, weil es natürlich hauptsächlich linke Organisationen sind, die da benutzt werden, um irgendwelche linke Agenda mit Steuergeld voranzutreiben. Dass wir das jetzt aufdecken, und das dann möglicherweise auch weniger wird oder vielleicht sogar mal ganz abgedreht wird, na, das ist ja nicht im Interesse dieser Leute. Ne?
Welche Rolle spielt denn die EVP, der ja auch der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angehört?
Ja, genau. Einerseits blockiert die Kommission unter der Leitung der EVPlerin Ursula von der Leyen total. Andererseits gibt es jetzt wieder auch EVPler, das muss man auch sagen, die ein bisschen aus härterem Holz geschnitzt
Parlamentarier
vor allem. Ich spreche es auch gezielt an. Man glaubt, dass zum Beispiel die Monika Hohlmeier, die Tochter von Franz Josef Strauß, die eine der ersten war, die in solche Absprachen Einsicht bekommen hat. Und das funktioniert dann in so einem Safe Room, da darf man kein Handy mitnehmen. Also völlig irre und lächerlich, wie die Kommission da vorgeht. Ne? Und nicht einmal ein Abgeordneter dürfte Abschriften oder Fotos da machen. Das ist ja wirklich irre. Jedenfalls, die hat wahrscheinlich, was sie eine derartige Information aus so einer Einsichtnahme an die Welt geleakt im Juni vorigen Jahres. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Kommission und das EU-Parlament da nicht mehr ausgekommen sind und dann auch wirklich diese Aufdeckungsarbeitsgruppe einrichten mussten. Also das ist ein sehr zwiespältiges Bild, das die Europäische Volkspartei da abgibt.
Unterschiedliche Interessenslagen dann wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich, ja.
Wenn man sich das ganze Netzwerk jetzt mal strukturell ansieht, welche Länder oder Organisationen sind denn da am stärksten auch aktiv und eingebunden, wenn es jetzt um diesen NGO-Komplex auf europäischer Ebene geht? Kann man da irgendwelche Schwerpunkte identifizieren oder?
Von den Ländern her würde ich es gar nicht so sehr aufzäumen. Ich würde es von den Organisationen her aufzäumen, die ja dann ihre Tochterorganisationen in den Ländern haben. Da gibt es zum Beispiel einen Dachverband, der sich hauptsächlich mit Verkehrswesen und Transport und dergleichen beschäftigt. Die haben dann einen Ableger in Österreich, den VCÖ, diesen grün-linken Verkehrsclub, der quasi den Autofahrern das Autofahren vergällen will. Also das findet eher eben so statt, dass man auf Brüsseler Ebene mit der Kommission da zusammenarbeitet. Die schauen auch natürlich, dass sie ihre Leute als Beamte, als Angestellte in die Kommission hineinkriegen und damit sie dort ihre Agenda natürlich viel leichter verfolgen können und haben dann ihre Ableger, ihre Äste in den Mitgliedstaaten.
Welche Rolle spielen da auch internationale Akteure? Also zeitlang war ja dieses Schlagwort USAID, die auch viele NGOs auch in Europa unterstützt hat, in der Finanzierung und Steuerung dieser NGOs auch. Und wie reagiert die Kommission jetzt auf diesen Wegfall von USAID?
Genau das ist ja das Problem. Da geht es nicht nur um USAID, da geht es auch um, ich sage es einfach beim Namen einmal, dieses ganze Soros-Konglomerat, wie die da hineinregieren, welche Organisationen die vorschieben, um ihre Agenda da durchzubringen. Das wechselt ja auch ununterbrochen. Also das muss man sich natürlich anschauen und das ist ja auch nicht nur unser Hauptkritikpunkt, sondern auch der Hauptkritikpunkt des EU-Rechnungshofs, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Im April ist ja auch ein Rechnungshofbericht, der vernichtend für die Kommission war, zum ganzen NGO-Komplex veröffentlicht worden. Und da wird ja auch bemängelt, es gibt gar keine Definition, was ist eine NGO und zweitens, man weiß dann auch gar nicht, diese einzelnen NGOs, wer steht da dahinter, wer finanziert die und was ist ihre Agenda. Das weiß die Kommission alles nicht, aber sie verteilt Geld. Und das gehört jetzt einfach angeschaut. Ne?
Jetzt merkt man, es ist etwas im Gange, Aufklärung, Transparenz, nicht zuletzt auch angestoßen durch Ihre Initiative. Wie lange wird es denn aber dauern, bis da wirklich tatsächlich politische Schritte folgen dann?
Ja, erste zaghafte Ansätze hat es ja schon im Jahr 2017 gegeben. Ja? Nur das ist dann durch diese linke Mehrheit, die dann 2019 entstanden ist, alles wieder unter den Teppich gekehrt und begraben worden. Ne? Jetzt gibt's rechte Mehrheiten, jetzt fängt das Ganze wieder an. Unsere Legislaturperiode ist jetzt ein Jahr alt. In dem einen Jahr ist schon sehr viel geschehen. Also wir schauen, dass wir diese nächsten 4 Jahre bis zur nächsten EU-Wahl auf jeden Fall nutzen, damit wir da so viel wie möglich aufdecken können.
Welche politischen Konsequenzen vielleicht abschließend hätte es denn, wenn dieser NGO-Komplex zerschlagen werden würde? Wie würde die Politik der Europäischen Union dann aussehen? Sehe sie anders aus und wenn ja, wie?
Ja, das glaube ich wirklich. Wenn aufgehört wird, mit Geld der Steuerzahler die öffentliche Meinung in einem bestimmten linken Sinne zu beeinflussen, dann wird wieder die rechte, nämlich die richtige Politik wahrscheinlich wieder mehr in der EU durchgeführt werden. Und das ist, lassen Sie mich sagen, nicht nur nicht zum Schaden der EU, sondern dann ist die einzige Chance, die die EU überhaupt hat.
Herr Haider, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke sehr.
Das kommt davon. Die US-Regierung hat einer Reihe von ausländischen Journalisten die Visa entzogen. Jeder der Betroffenen habe sich zuvor abfällig über die Ermordung des konservativen Influencers Charlie Kirk geäußert. Unter den Personen befindet sich auch der bekannte Linksextremist Mario Sixtus. Nach dem Mordfall hatte er auf der Plattform X wörtlich geschrieben: Wenn Faschisten sterben, beschweren sich Demokraten nicht. Die Quittung dafür folgte prompt. Pünktlich zu Kirks gestrigen 32. Geburtstag wurde Sixtus gemeinsam mit 5 weiteren Journalisten ausgewiesen. Das Karma oder die US-Regierung machte sich in diesem Fall sehr schnell bemerkbar. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.